Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's wieder, eure zwei Horrorfreaks der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung mit dem zweiten Teil des diesjährigen Fantasy-Filmfest-Programms. Peter, alles klar soweit?
Soweit, so gut. Ich freue mich natürlich ganz besonders auf diese zweite Folge, weil die ist ja wirklich gespickt mit gruseligen Werken, vielleicht aber auch qualitativ gesehen.
Ja, vielleicht auch gruselig schlecht. Schau mal, wir haben die ganzen Horrorfilme, weil ja jetzt Oktober ist und da wird ja ganz viel Halloween gefeiert und auch wir haben, genau wie viele anderen, jetzt hier unsere Specials gestartet. Wir haben schon Creature from the Black Lagoon besprochen, wir haben den neuen Exorcist Believer in einem Video-Review besprochen. Jetzt kommen 11 Filme, die zum Großteil das Thema Horror haben. Demnächst werden wir noch ein paar Klassiker in unseren Video-Specials besprechen, aber auch ein paar ganz besondere Leckereien im Podcast dabei haben. Wir sind euch noch die restlichen 11 Filme schuldig, die wir auf dem diesjährigen Fantasy-Filmfest gesehen haben. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht gesagt. Das Thema war ja so Tier.
Genau.
Insgesamt Tiere. Fing ja schon an mit dem Dogman. Mhm. Also es waren immer so Filme, in denen Tiere eine gewisse Rolle spielen. Wir hatten The Animal Kingdom und so weiter und so fort. Ne? Und auch jetzt in diesem Podcast gibt es hier einige Tiere oder Tierarten oder Creature Feature vielleicht.
Ja. Ist aber mehr ein roter Faden als Thema, ne? Das ergibt sich ja durch die Auswahl eher, dass die Veranstalter dann halt sehen, so, ach ja, hier ist einiges mit Tieren. Verkaufen wir das jetzt als Thema Tier, weil einiges ist ja doch weit davon entfernt.
Insgesamt fand ich das schon sehr präsent. Wenn man jetzt auch Robot Dreams nimmt, ne? Der Protagonist ist ja ein Hund, ja. Zeichentrickhund ja. Und sowas halt, ne?
Ja, aber das ist, womit die Verschwörungstheoretiker arbeiten, ne? Die gucken genau, was passt hier am besten. Ne? Und du könntest bei den Filmen wahrscheinlich auch noch irgendein anderes Thema finden, was hier, du musst es halt nur gut begründen können.
Das ist mir aber zu politisch. Jetzt wird es hier mit den ganzen Verschwörungstheorie und so, nee.
Ja, aber es setzt sich schon durch.
Jetzt lass doch mal die Politik aus der Kunst. Kunst ist doch nicht politisch.
Ja, auch Zombies nicht.
Ja, genau. Fangen wir mit dem ersten Film an. Nichts mit Creature Feature zu tun. Ganz klassisch. Es geht klassisch um die Zombies. Und Zombies waren ja noch nie irgendwie politisch oder gesellschaftskritisch. Ne?
Sie sind eine schöne Metapher, finde ich, aber auf
ja. Hirntote Menschen wie Alman Achim.
Ja, so kann man es auch sagen.
Zum Beispiel. Ja, warum haben wir uns so sehr auf We Are Zombies gefreut?
Weil wir die Macher sehr gern mögen, oder zumindest halt die Filme, die sie bis dato gemacht haben. Ich kenne deren zwei. Das war der Turbo Kid und der Summer of 84, wobei tatsächlich meine Liebe eher Richtung Turbo Kid geht. Ich glaube, ich muss mir den Summer of 84 nochmal anschauen. Ich bin eher geneigt dazu zu sagen, Turbo Kid ist ein großartiger Film und Summer of 84 ist ein netter.
Es sind ja auch zwei Filme, die unterschiedlicher kaum sein könnten.
Ja, aber qualitativ.
Der Summer of 84, den finde ich auch sehr gelungen, mit einem ganz fiesen Ende. Allerdings der Stil, also das, was sie so ausmacht, ist eben das, was sie bei Turbo Kid machen oder gemacht haben. Und mir ist auch aufgefallen, ich besitze hier eine DVD eines Films, der heißt Bagman. Das ist ein Splatter-Kurzfilm. Aha. Sehr geil choreografiert. Und ich habe erst vor kurzem festgestellt, dass, ich glaube, 2 von 3 Machern, also von diesem Regie-Trio von RKSS, da mitgemacht haben und auch Regie geführt haben. Und genau in diesen Stile, also so Bagman, Turbo Kid, ist jetzt auch wieder der We Are Zombies.
Genau.
Erzählt aber keine ganz klassische Zombie-Geschichte, denn hier sind die Untoten einfach nur da erstmal und die sind einfach nur untot und die machen halt nicht viel, also die fressen jetzt die Leute nicht. Ne?
Ja, die sind Kulisse quasi, so ein bisschen wie im Anfang von Shaun of the Dead, die werden gar nicht so richtig, also schon bemerkt, aber die sind halt jetzt keine direkte Bedrohung anfangs.
Nee, die sind nur vielleicht ein bisschen nervig, ein bisschen lästig oder so.
Genau.
Und es gibt eine Firma, die anbietet diese, wenn man zum Beispiel jetzt da irgendwie in der Familie, hast du jetzt Papa ist ein Zombie, ne? Mama, Papa, Zombie. Wer kennt's nicht, die Doku. Die bietet auf jeden Fall an, diese Untoten, die heißen ja auch da Living Impaired.
Genau.
Dürfen ja gar nicht Undead oder so genannt werden.
Natürlich nicht.
Auch eine sehr schöne Anspielung auf, dass man heutzutage alles so ein bisschen umschreibt, damit es irgendwie nicht
politisch korrekt wird.
Ja, damit es nicht zu politisch wird und damit es halt nirgendwo anstößt oder so. Ja. Naja, und auf jeden Fall diese Living Impaired holen die dann raus. Was sie dann mit denen machen, das ist dann erstmal, ja, wird nach außen hin nicht so kommuniziert. Mhm. Und dann gibt es unsere Protagonisten.
Genau.
So zwei, ja, Slacker-Typen, bisschen Bill und Ted, Beavis und Butthead, so die Ecke. Mhm. Angeführt von der Schwester des einen, auf die der andere steht. Mhm. Diese, wie soll man sagen, diese, die fängt das ab, was die, man die Anrufe fängt die ab.
Ach so, die geht ans Telefon, ist eine Sekretärin.
Also sie fängt halt diese Anrufe ab, wenn eine Familie irgendwie sagt, hier, bitte mal die Mama-Zombie abholen.
Ja.
Und dann gehen die dahin, faken das und verkaufen dann diese Untoten halt an einen Künstler, der damit sehr
unsittliche Sachen tut.
Ja, er nutzt sie für seine Kunst, die auf jeden Fall sehr kritisch aufgenommen wird, kontrovers diskutiert wird in der Öffentlichkeit.
Richtig.
Das ist die Welt, in der wir leben. Peter, was geht denn ab?
Naja, also letztlich haben wir hier zwei Schauplätze, was ironisch ist, weil das Dreiergespann hier kommt in Probleme mit dem Konzern, den sie sozusagen immer wieder beklauen, ne? Also dem sie die Aufträge wegnehmen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie weit wir da gehen dürfen, wenn es darum geht, was mit diesen Zombies passiert, weil auf jeden Fall Militär auf jeden Fall auch noch eine Rolle spielt, beziehungsweise man aus den Zombies dann auch einen gewissen Nutzen in der Hinsicht halt ziehen möchte. Wir haben halt bei dem Megakonzern dann so einen Schauspielerverschnitt, der so ein bisschen aussieht wie so ein billiger Matt Hamill und einen, ja, weiß ich nicht, Leutnant Colonel, keine Ahnung, irgendein Militärfuzzi, der so ein bisschen am Rad dreht, und da haben wir dann auch so einen Machtkampf unter den beiden, und auf der anderen Seite haben wir die drei Jugendlichen, die jetzt dieser Firma etwas klauen sollen, um sozusagen denen Geld, was sie ihnen schulden, zu bezahlen.
Klingt komisch, ist aber so.
Ja, die müssen ihre Schulden begleichen.
Genau.
Und dann sollen sie einen gewissen Zombie klauen.
Sogar ausgraben, weil die Person ja tot ist. Das ist so eine berühmte, weiß gar nicht, was das ist, Tänzerin, Schauspielerin, sowas in der Richtung.
Ja, es klingt halt jetzt sehr, sehr kompliziert oder sehr konfus.
Nee, klingt, ist es aber nicht.
Ja, ja, ist es eigentlich, ist total einfach. Er wird dann so ein bisschen, ja, so Abenteuerfilm, der getrieben ist von der Freundschaft, und sie machen das letztlich auch alles, weil die Oma gekidnappt wird.
Stimmt.
Ne? Und um die Oma dann am Leben zu halten. Der Film ist aber eine astreine Komödie.
Ja, total. Wir haben ja dann auch noch zwei desertierende Soldaten, die ja die Oma entführt haben, und das macht es dann doch wieder, also so gefühlt, sehr kompliziert. Wobei tatsächlich einer von den beiden, ja, wo beide sind, obwohl eigentlich ist der Weiße eher der Comic Relief, besonders wenn er dann mit der Oma interagiert.
Ja, vor allem, wenn er untot ist.
Ja, ja, genau. Ab dem Moment dann absolutes Gold. Aber ja, wir haben halt etliche Figurenkonstellationen, deren Chemie hervorragend funktioniert und wo das dann halt auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen, sage ich mal, immer wieder für coole Lacher sorgt. Besonders dann halt, wenn wir uns die Hauptfiguren anschauen und die Liebe leiden, wie er dann der Schwester nachschmachtet und solche Geschichten. Großer Spaß, den wir hier 90 Minuten lang erleben dürfen.
Ja, der ist wirklich sehr witzig, weil die Gags gut getimed sind. Es ist immer so nah am Puls der Zeit, also greift so viele aktuelle Geschehnisse oder Entwicklungen auf, kann man ein bisschen vielleicht auf die Corona-Pandemie-Zeit beziehen. Deswegen funktioniert es ziemlich gut. Ich dachte, es wäre jetzt nur so Fansblätter, aber nee, die haben immer noch was zu bieten. Die haben immer noch so diese Freundschaft zu erzählen, die haben noch diese Bruder-Schwester-Geschichte noch zu erzählen, sie haben noch die Gesellschaftskritik drin und so weiter und so fort und kommen natürlich am Ende auch nicht um das große Splatter-Finale herum, was natürlich schön ist. Zwischendrin ist der auch mal blutig, aber also richtig splattermäßig ist er dann erst gegen Ende im Finale. Ja. Das steht im Film ziemlich gut.
Ja, und das, was sie halt auch immer geliefert haben, ist tatsächlich ein Gespür für die Musik. Das hatte auch in den vorangegangenen Filmen, die sie gemeinsam gemacht haben, schon gut funktioniert. Und hier, finde ich, integriert sich das auch sehr homogen. Hat das nur unterstrichen, diesen Fun-Faktor, sage ich jetzt mal. Das ist ein cooler Ritt, den wir hier erleben, der auf vielen Ebenen Spaß macht. Und am Schluss geht er halt auch mal richtig ab. Da, wo er sich dann letztlich vor allem in der Gewalt, in dem Splatter, sage ich jetzt mal, zurücknimmt, anfangs, kann er dann am Schluss in einem großen Metzel dann irgendwie auch wieder gut machen. Mir dann sehr gut gefallen, weil er dann am Schluss wirklich nochmal einen Gang zugelegt hat und ordentlich an der Blutschraube, dann auch an der Gorschraube gedreht hat. Da sind unsere Herzen natürlich aufgegangen.
Absolut, es war der erwartete Crowdpleaser.
Genau.
Kann man schon mal sagen. Und ja, der lief dann da abends, war eine gute Stimmung im Saal. Der Film macht wirklich nicht viel falsch. Er hatte auch eine knackige Laufzeit. Ja, wunderbar.
So hätte es weitergehen können. Danach gab es dann aber ein, ja, gefühlt schon wieder Arzi-Fazi-Horror möchte gern tiefsinniges Drama.
Da bin ich nach Hause gegangen.
Das hast du gut gemacht. Dieser Film, der hat mich echt aufgeregt.
Jetzt bin ich gespannt.
Nee, brauchst du gar nicht sein. Es ist nicht so, dass ich diesen Film hasse, aber ich finde es halt immer wieder erschreckend, was man alles als Kunst verkauft und letztlich dann meistens doch eher inhaltsleer ist oder vielleicht dann doch so offensichtlich alles ist, dass man halt auch nichts mehr hat, über das man nachdenken muss oder weiß ich nicht. Wir verfolgen hier eine Teenagerin, die wird zu ihrer Tante geschickt. Die wird von Alicia Silverstone gespielt.
Oha.
Ja.
Kenn ich ja noch.
Kennst du noch? Hatte ich vor ein paar Podcasts nochmal über sie sprechen dürfen.
Ja, stimmt.
Da hatte sie keinen guten Auftritt hingelegt. Hier ist er tatsächlich ein bisschen besser, aber ich glaube, ihre Zeit ist auch schon abgelaufen.
Ja, ihre Zeit waren die Aerosmith-Videos, ne?
Genau.
Das war's.
Und Batman-Filme.
Der eine, Batman und Robin.
Genau.
Oder The Lodge, fandst du doch so toll.
Stimmt. Ja gut, aber da siehst du ja kaum
der
am Anfang.
Der Kurzauftritt.
Genau. Die, stimmt, die wird erschossen. Spoiler.
Nein.
Nee, die erschießt sich selbst.
Stimmt ja auch, richtig.
Ja,
richtig.
Genau.
Also ich war erst überrascht, sie zu sehen, und war ich noch überraschter zu sehen, wie schnell sie wieder abtritt.
Ja, total. Aber ne, da konnte man froh sein, weil sie hat nicht viel sagen dürfen. Und das ist, glaube ich, ganz okay. Hier soll sie halt so ein bisschen diabolische Tante spielen. Ja, erschießt eigentlich nicht mal ansatzweise. Auf jeden Fall diese Teenagerin, die heißt hier Johnny, die feiert auf jeden Fall ihren 18. Geburtstag. Und man kann sich vorstellen, in welche Richtung das geht. Wenn wir hier eine Teenagerin haben, die jetzt volljährig wird, ne, es ist natürlich eine Coming-of-Age-Geschichte, die hier verarbeitet wird.
Natürlich.
Und es spielt eine rote Flüssigkeit eine relativ große Rolle und dann ist eigentlich auch schon klar, in welche Richtung das hier interpretationsmäßig gehen dürfte. Die Sache ist, was jetzt passiert, ist quasi so ein bisschen klassischer Slasher. Auf jeden Fall passieren an ihrer Highschool oder was sie besucht. Dann kommt da immer ein bisschen durch. Da verschwinden Mädchen. Das Poster beschreibt das schon ganz gut, was wir hier für ein visuelles Massaker haben. Das nutzt so einen kaleidoskopischen Effekt. Also auf dem Poster siehst du halt, ich glaube, ihr Gesicht und das dann halt wie durch so ein Kaleidoskop gesehen. Ne? Also so ein bisschen verzerrt und halt in ganz viele tausende Spiegelbilder, sag ich mal, aufgeteilt. Und so wirkt das hier auch den ganzen Film über. Was auch für mich teilweise sehr anstrengend war. Letztlich zeigt der Film, dass sie dann auch eine Fähigkeit mit sich bringt, die wir dann halt im Laufe des Films auch so ein bisschen verstehen sollen, weil wir häufig bei ihr sehen, dass anscheinend andere Personen in Anführungsstrichen in ihr Leben, also wir sehen das daran, dass ihr Gesicht sich regelmäßig, wenn sie mit jemandem redet, sich verändert zu anderen Gesichtern und dann halt redet sie auch teilweise mit anderen Stimmen, so wie als würde halt ein anderer Mensch aus ihr raussprechen. Auch in physischer Form sozusagen Begriff von ihr übernehmen würde, war eher ein bisschen befremdlich. Aber letztlich geht es dann halt um die Suche nach den Tätern und die Verbindung ist dann auch relativ klar, also wer es dann letztlich ist, in Bezug auf ihr Erwachsenenwerden, aber das ist filmerisch für mich in ein ganz merkwürdiges Werk hier gepackt, der einfach nur möglichst künstlerisch daherkommen möchte und letztlich eigentlich eher unverständlich ist und bleibt. Man versucht halt aus der Optik hier alles rauszuholen und schafft es dabei irgendwie nicht, irgendetwas bei rumzukriegen. War ich sehr enttäuscht. Ich würde fast so weit gehen und zu sagen, dass das ein Scheißfilm ist.
Oha.
Auch wenn die Thematik, die er hier betrachtet, eigentlich Potenzial birgt, ne, weil Coming of Age hast du eigentlich in der Regel und wenn es dann noch um Frauen geht,
Carrie.
Ja, genau. Da hast du eigentlich vor allem im Horrorgenre gute Möglichkeiten. Die haben sie hier verfehlt und ich weiß auch gar nicht, ob ich den als Horrorfilm bezeichnen würde. Kopfschütteln ist da so meine einzige Reaktion eigentlich am Schluss gewesen, was ich sehr schade fand. Aber gut, solche Filme hat man natürlich auch beim Festival.
Ja, nicht alle Filme, die wir jetzt in diesem zweiten Teil des Fantasy-Filmfests besprechen, sind auch wirklich reine Horrorfilme. Es sind natürlich noch ein paar Filme rübergerutscht, die wir einfach erst nach der Aufnahme des letzten Podcasts sehen konnten. Mhm. Okay, schade. Der nächste Film, den wir besprechen, ist ein Film von Regisseur Nick Cassavetes, der unter anderem auch John Q in Szene gesetzt hat, mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Das sage ich aus einem gewissen Grund, weil es da um Selbstjustiz geht in John Q.
Oh, geht's hier ja auch.
In dem Film God is a Bullet geht es auch um Selbstjustiz. Es ist so, dass der Nicolas Costa-Waldau, den kennen die meisten wahrscheinlich aus Game of Thrones, dass dessen Frau getötet wird und die Tochter wird gekidnappt.
Genau.
Und zwar von so einem Kult, von so einer Sekte. Von so einem ganz
Satanisten.
Genau, so von so ganz weirden Satanisten. Und das basiert alles angeblich auf einer wahren Geschichte und versprüht so diesen 80er, 90er Satanic Panic Vibe. Das ist auch nochmal ganz wichtig, wenn es um den Inhalt geht.
Ja.
Auch wenn es um die inhaltliche Ebene geht, sagen wir es so. Also, naja, der Nicolas Coster-Waldau, der ist ein Ex-Cop und will natürlich jetzt Rache üben bzw. seine Tochter finden. Und dafür begibt er sich undercover dann in diese Sekte oder will sich halt in diese Sekte einschleusen. Und das macht er mit Hilfe einer Aussteigerin.
Der Maika.
Maika Monroe heißt die Schauspielerin, genau.
Genau.
Alles, was er dafür tun muss, ist, Jamie Foxx zu besuchen. der ihn innerhalb eines Tages Ganzkörper tätowiert.
Ja, nicht Ganzkörper, aber schon viel, was er da drauf klatscht.
Also Gesicht, Arme, Brust, also schon ordentlich. Ordentlich zugetackert. Mhm. Und dann ist er bereit.
I was born ready.
Um als gläubiger Christ oder als guter Christ dann in die abgründige Welt der Satanisten einzutauchen und dann Rache zu üben.
Auge um Auge, Zahn um Zahn.
After all, eye for an eye. Tit for tit.
So ist es. Alttestamentarisch geht es dann hier zur Sache. Hm? Und zwar 2,5 Stunden lang.
Ganz schön lang.
Das ist für einen eigentlich simplen Rachefilm eine ordentliche Spielzeit. Das ist wirklich mehr als ordentlich. Und ich muss sagen, dieser Film ist zäh. Der zieht sich wie Käse auf der Pizza, aber halt extrem.
Und nicht so lecker.
Ja, und leider nicht so lecker. Das ist immer so. Optisch finde ich den geil.
Auf jeden Fall.
Ne, was Beleuchtung, Ausleuchtung angeht. Und die Action ist auch saftig. Also wenn es da zur Sache geht, ne, also dann gibt's fette Shootouts, dann fliegen die Leute auch mal 5 Meter so John Woo-mäßig durch die Gegend. Es kommt ein Flammenwerfer zum Einsatz und so. Es gibt da gegen Ende allerdings erst so eine etwas ausufernde Action-Sequenz. Die ist auch gelungen und so, aber der Weg dahin, der zieht sich eben.
Der ist steinig.
Ein bisschen langweilig, weil die halt viel mit dem Auto rumfahren und dann kommt das Problem, dass die währenddessen halt labern. Und was die so labern... Ja, also ich wollte auf die inhaltliche Ebene zu sprechen kommen. Wenn die halt labern, geht es eben darum, so die Satanisten und wenn das halt keine Satanisten wären oder wenn sie jetzt keine Satanistin wäre, dann wäre das alles, da wäre das Leben viel besser und hin und her. Und es ist halt, klar, der Titel heißt God is a Bullet, ne, und das wird auch nochmal ausformuliert und so weiter. Gott ist die Rache und bla. Und ich weiß, es ist mir so ein bisschen zu sehr so Christenpropaganda. Ja. Es ist ja nicht so ganz mein Ding.
Ja.
Und zusätzlich ist der halt einfach unfassbar langatmig. Das finde ich schade, weil so an sich als so stylischer Rache-Thriller würde ich den nehmen, so für 90 Minuten, aber nicht für 2,5 Stunden mit dieser komischen Aussage da. Da waren sogar Leute, der Markus Heine war auch da einen Tag und er und auch noch ein anderer Kollege, die meinten, dass es so in diese Make America Great Again-Schiene geht.
Donald Trump.
Ja, also ich hatte das jetzt nicht so direkt auf dem Schirm, aber mir ist das dann auch so während des Films auch so aufgestoßen. Ich meine, die entführen seine Tochter, weil die da irgendwie, ich glaube...
Versklaven wollen.
Genau, versklaven, irgendwie verkaufen, irgendwie verprostituieren, was auch immer. Warum muss man die Frau von ihm so brutal abschlachten und da aufhängen? Das ist ja schon so Saw-mäßig, das ist ja so Splatter-mäßig, wo die so drapiert und hängt da so theatralisch im Gang und angeblich basiert das auf einer wahren Geschichte. Das geht mir schon dann zu sehr in Panikmache, ne? So von wirklich Satanic Panic, ne? So die Satanisten kommen und die kreuzigen da eure Leute und hängen die dann auf und also das ist dann so menschenverachtend dargestellt, dass ich das auch nicht mehr ernst nehmen kann. Also ich hatte da schon meine Probleme mit dem Film und da war ich auch nicht der Einzige, kam auf dem Festival generell dann auch eher nur so semi an. Ich weiß nicht, wie war es bei dir?
Ja, ähnlich. Ich fand den auch viel zu lang, fand den aber schön in Szene gesetzt. Ich fand interessant, wie die Monroe hier aufgespielt hat. Das kannte ich bis jetzt von ihr nicht, also diese schauspielerische Seite. Ich bin da aber auch ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, ob sie es super macht oder scheiße macht. Da habe ich noch nicht so ganz mich entschieden für können, aber ich tendiere tatsächlich eher zu dem, dass es ganz cool macht. Ansonsten finde ich es eigentlich auch eher eine mittelmäßige Schauspielerin, zumindest von dem, was ich so gesehen habe. Jamie Foxx rollt das hier ganz souverän runter. Seine Rolle ist aber auch ein sehr kleiner Part.
Ist auch übrigens Executive Producer, ne, des Films.
Ja, genau, richtig. Das heißt, der war anderweitig noch beschäftigt.
Hat einen krassen Look, ne? Also er hat so helle Hautflecken über den Körper.
Halt.
Genau, so teilweise hell pigmentiert. Und dem fehlt ein Arm.
Stimmt.
Hat dann so eine krasse Prothese.
Ja, so ein Hookhaken auch mit dran. Das sieht schon krass aus. Ja, aber wie gesagt, der hat hier auch keine große Bedeutung, keine große Screentime. Der Coster-Waldau, finde ich, macht das souverän, kauft man ihm irgendwo ab, aber ist halt auch relativ eindimensional irgendwann die ganze Figur und die Total. Geschichte allgemein halt auch insgesamt. Haben sie recht stimmungsvoll eingefangen, was der Film oder was der Regisseur jetzt damit noch darüber hinausgehend ausdrücken möchte, weiß ich nicht. Ist mir aber auch ehrlich gesagt egal. Auch dieser politische Unterton juckt mich nur bedingt. Der hat im Ausgang dann schon einen Härtegrad, den ich adäquat fand. Aber er hatte ein, zwei Problemchen, vor allem halt auch Verständnisprobleme. Beispielsweise habe ich nicht verstanden, wie eine Figur es hier schafft zu überleben. Ich sage nur Tüte über den Kopf. Das war filmerisch nicht so dargestellt, als hätte sie eine Chance gehabt zu überleben.
Ja, okay.
Aber das sind dann so Kleinigkeiten. Ich hätte den Film kürzer gemacht, deutlich runtergekürzt, weil er 2,5 Stunden ist für dieses Thema oder für das, was er dann letztlich sagen möchte, einfach zu viel.
Ja, was ich auch nicht ganz raffe ist, also die fahren rum und am Ende landen sie genau bei den Leuten, die man halt am Anfang auch sieht. Also hast du das Gefühl, der Film dreht sich einmal im Kreis. Warum kann man da nicht direkt hinfahren? Die haben ja vorher schon Berührungspunkte. Und da weiß ich auch nicht, warum er sich dann da so einschleusen muss. Theoretisch hätte er irgendwie einem Tipp nachgehen können, dann geht er da hin und macht die alle platt. Aber ja, gut.
Ja, gut. Ich meine, letztlich war ja die Prämisse, die Tochter da möglichst heile rauszukriegen. Dafür waren dann vielleicht der ganze unnötige Aufwand betrieben worden. Aber gut. Scheiße ist er nicht, aber er ist halt leider viel zu lang. Hält sich viel zu sehr mit unnötigen Dingen auf. Hätte man einfach gut um eine Stunde fast sogar kürzen können. Dann wäre das kurzknackiger Rache-Thriller gewesen. Dadurch, dass er so einen hohen Gore bietet und irgendwie dann auch noch doch recht passable Schauspielleistung, hätte dem das, glaube ich, echt gut getan. Und dann wären wir auch ein bisschen wohlwollender rausgegangen.
Ja, generell wohlwollend habe ich aufgenommen, dass das Fantasy Filmfest dieses Jahr wieder mehr Sponsoren hatte. Das hatte zur Folge, dass nicht immer die gleichen 10 Werbespots vor den Filmen liefen, sondern dass es mal ein bisschen Abwechslung gab.
Auch Trailer.
Ja, ja, genau, Trailer und so weiter. Also irgendwann kannte man die dann auch alle auswendig. Ne? Wir haben, glaube ich, von 32 Filmen haben wir 22 gesehen. Das lässt sich dann nicht vermeiden. Ja. Aber es war nicht ganz so schlimm wie bei den Nights oder wie auch letztes und ja und die Jahre davor. Da waren es wirklich, hat man deutlich gemerkt, dass es weniger Sponsoren waren und dann sich das einfach immer im Kreis gedreht hat.
Ja.
Der nächste Film ist von dem französischen Regisseur Quarks. Quarks.
Aha.
Ist sein Künstlername. Der hat vor ein paar Jahren schon mal beim Fantasy Filmfest einen Film vorgestellt und der hatte so einen vielversprechenden Eindruck hinterlassen. Das war nämlich der All the Gods in the Sky,
genau.
A.K.A. Tous les Dieux du Ciel.
Bitte?
Steht da so. Ist die adäquate Übersetzung. Und jetzt ist er hier in diesem Jahr mit Pandemonium ins Rennen gegangen. Ja, da hat man sich so ein bisschen was von erhofft, weil wie gesagt, der All the Gods in the Sky hatte so, da hat man schon gesehen, der hat Potenzial.
Der Regisseur.
Ja, der Regisseur und der Film auch.
Ja.
Da habe ich mir dann schon ein bisschen was versprochen. Und Pandemonium fängt erstmal cool an. Ist ein Autounfall auf einer Landstraße.
Das ist sehr cool.
Ja. Das Coole ist, was dann entsteht, weil das sind dann zwei Männer, die aufeinandertreffen und stellt sich raus, dass der eine den anderen kaputt gefahren hat.
Das wird ja immer cooler.
Ja, der Autofahrer hat den Motorradfahrer kaputt gefahren und sie sind quasi im Jenseits, sie sind beide tot.
Das ist ja scheiße.
Und denken so, hä? Aber wir können ja hier miteinander sprechen und wir haben Körper und keine Ahnung.
Mhm.
Und da kommt noch eine andere Partei hinzu. Es eröffnet sich auf jeden Fall eine Tür und der eine hört halt Stimmen, vermeintlich der Himmel, das Paradies, was auch immer. Und da geht eine rote Tür auf,
mhm.
Da hört nur die andere Person, die stimmen, vermeintlich die Hölle und dann will aber der eine dahin nicht und so weiter und so fort. Und ich wähnte mich schon in einem Kammerspiel, oder?
Definitiv. Ich habe auch damit gerechnet, dass wir uns hier ein bisschen länger auf der Straße bewegen, weil ich die Diskussion zwischen den beiden ganz interessant fand, weil es ja dann auch so ein bisschen darum geht hier, ne, wer ist der Schuldige, wer gehört in die Hölle, wer gehört in den Himmel und eventuell liegt der eine oder auch der andere oder vielleicht auch beide falsch mit ihren Vermutungen, beziehungsweise wir erfahren ja dann auch im Laufe des Gesprächs.
Welche Sünden wiegen schwieriger? Das ist so die Frage. Ne?
Ja, genau. So, aber ich würde sagen, irgendwann wird es halt durch die Tür gegangen und das gar nicht mal so spät und danach sehen wir halt was völlig anderes.
Ja, das ist immer die Hölle.
Genau, das kann man sagen. Wir betreten auf jeden Fall die Hölle und dann erleben wir ganz simpel verschiedene Episoden von Menschen, die schon in der Hölle sind. Also wir sehen quasi, wie diese Menschen, die dort angetroffen werden, wie die in die Hölle gekommen sind.
Genau. Dann gibt es noch so eine abschließende Episode. Also im Prinzip sind das halt zwei Kurzgeschichten und eine Rahmenhandlung.
Ja.
Und das ist schade, weil der Einstieg, finde ich, also nicht das Konzept generell, aber der Einstieg war halt so cool,
ja,
und hat wirklich Nährboden gegeben für, ne, so dieses, ne, welche Sünde wiegt schwerer, und man hat immer mehr Informationen bekommen über das Leben dieser Figuren. Das hätte so richtig spannend werden können, ja, und dann ist halt die eine Person dann in der Hölle, die optisch ziemlich cool aussieht, finde ich. Man merkt halt auch, dass der Film nicht so viel Kohle hatte, muss man sagen, das Budget war sehr begrenzt.
Macht aber was Nettes draus.
Genau, das sah dann gut aus, und dann kommen halt völlig wahllos zwei Episoden, die damit gar nichts zu tun haben, weil er geht dann da durch die Hölle und da liegen dann Personen auf dem Boden. Wenn er sie berührt, erfährt er, was da los ist. Und da ist dann ein zum Beispiel sehr gewalttätiges junges Mädchen.
Psychopathin.
Ja, Psychopathin, die halt die Familie terrorisiert und Menschen umbringt. In der anderen Episode ist es dann halt eine Mutter, die aus beruflichen Gründen kaum Zeit für ihre Tochter hat, die in der Schule gemobbt wird.
Mhm.
Und die Tochter bringt sich dann um und die Mutter will das aber nicht wahrhaben und fährt dann so Weekend at Bernie's mäßig. Also nimmt sie dann die Tochter halt mit und tut noch so, als wenn sie leben würde. Völlig ohne krasse Pointen, die Geschichten.
Mhm.
Der Abschluss dieser Rahmenhandlung am Ende, der ist dann eigentlich ganz witzig.
Ja, das ist aber auch schon alles.
Jetzt haben wir es auch ungewollt lustig, glaube ich.
Ja?
Ja, das mit dem Billy oder so. Wurde erstmal so, heißt es doch hier, so 5 Minuten wird erklärt, wie lange die Figur jetzt da hier in der Hölle bleibt und wie lange der da hier gefoltert wird. Und dann kommt Billy und zermatscht den in 2 Minuten oder in 2 Sekunden sogar. Und dann ist der Höllenmeister hier, so der Lead Cenobite, der Pinhead, ist ein bisschen sauer, weil er sagt, ach Billy, Mensch, jetzt hast du ihn kaputt gemacht. So, ne? Du hattest doch 4000 Jahre Zeit.
Ja, aber das ist ja schon beabsichtigt, ne? Soll ja, glaube ich, dann auch witzig sein.
Ja, ich weiß nicht, aber es ist nicht so zuträglich zu der Atmosphäre, die da eigentlich vermitteln möchten. Es ist schade, weil es ist ein Film, der aus meiner Sicht einfach sein Potenzial zum großen Teil verschenkt.
Ja, weil er halt seine eigentliche Geschichte dafür aufgibt, belanglose andere Geschichten zu erzählen, die halt nichts letztlich mit unseren Hauptfiguren hier zu tun haben. Also Hauptfiguren im Anführungsstrichen, weil es ja letztlich dann ja doch schon irgendwo eher ein Episodenfilm ist.
Ja, die 2 Episoden sind ganz nett. So für 2 separate Kurzfilme wären die okay gewesen, wenn die jetzt so eine richtig coole Pointe noch gehabt hätten. Aber so ist Quarks für mich leider Regisseur, der Potenzial liegen lässt. Das ist sehr schade.
Ja, das heißt, die Ausbeute hat er direkt mal halbiert hiermit. Ist er unseren Ansprüchen nicht gerecht geworden. Sehr schade. Aber heißt ja nichts. Kann ja sein, dass er beim nächsten Mal, und ich denke mal dadurch, dass er jetzt schon 2 Filme beim Festival hatte, wird das auf jeden Fall wieder ein Regisseur sein, den wir dort wieder antreffen dürften irgendwann. Aber mit dem hat er jetzt nicht den großen Hit gelandet.
Der nächste Film lief auch im Fresh Blood Award oder Fresh Blood Wettbewerb.
Tat er das?
Fresh Blood heißt der. Ich sage immer Flash Blood. Ein US-amerikanischer Film. Und zwar The Seeding kam dann. Da geht es dann darum, dass so ein Fotograf in der Wüste unterwegs ist und da macht er schöne Fotos. Und irgendwann sieht er da so einen Jungen und läuft ihm halt hinterher. Und dann sieht er irgendwann so ein großes Loch. Klingt jetzt komisch, ne? Aber so wie so ein Mini-Tal, kann man das sagen?
Ein Canyon. Ein kleiner Canyon.
Genau, so ein Mini-Canyon. Und da führt eine Leiter runter. Dann geht er da hin, weil da ist so ein Haus. Da wohnt so eine Frau drin. Ja, und die ist ganz nett zu ihm, kocht ihm was zu essen, ne, gibt ihm was zu trinken, lässt ihn da pennen, cool. Und dann will er irgendwann wieder nach Hause zu seinem Auto. Geht nicht, weil diese
Leiter weg ist.
Ja, Leiter ist nicht mehr da.
Leider.
Leider, die Leiter. Und jetzt ist er da mit der Frau da unten in dem Haus. Und dann kommen da noch ein paar Jugendliche dazu, die halt total gemein sind, die ihn halt bepöbeln und die ganz gemein sind zu ihm und ihm da nicht raushelfen aus diesem Mini-Canyon. Und er muss dann mit dieser Frau da irgendwie
zurechtkommen.
Zurechtkommen. Die hat sich schon anscheinend, arrangieren, so wie das halt häufig ist, dass sich Mann und Frau arrangieren manchmal. Und sie hat sich anscheinend sowieso schon abgegeben mit der Situation, offensichtlich. Und jetzt sehen wir dann das Zusammenleben zwischen den beiden. Und irgendwann stellt sich dann ein großer angeblicher Twist heraus, den man schon riechen konnte.
Ja.
Ab einem gewissen Zeitpunkt war das eigentlich klar, worauf das hier hinausläuft. Oh ja, wie fandst du denn, Peter?
Ja, in Ordnung vielleicht.
Ja, geh ich mit.
Also zunächst einmal, ich fand die Grundidee schon mal ganz nett. Wir haben eine schöne Szenerie, schöne Location, diese auch letztlich potenzierte Abgeschiedenheit, weil du bist jetzt nicht nur in der Wüste und hast um dich herum nur Sand und weit und breit nichts, kein Supermarkt, kein gar nichts, sondern hier ist es ja noch mal krasser, weil du halt aus diesem Loch, aus diesem kleinen Canyon halt gar nicht mehr rauskommst. Das macht die ganze Sache, finde ich, dann eigentlich erstmal recht interessant. Könnte zu einem Canyon-Spiel werden. Wird es auch in gewisser Form. Also der Look ist eigentlich schon mal ganz cool. Mir gefällt dann letztlich auch so die Atmosphäre. Ich finde, dass er ganz gut in diese Figur irgendwie reinwächst, weil der mich am Anfang eigentlich nur genervt hat. Abgesehen davon, dass er so dumm ist, so einen Jungen hinterher zu laufen, ja, der vermeintlich Hilfe braucht, würde ich ihm das auch sofort wünschen.
Man muss da schon einiges glauben.
Ja, ja? Natürlich, ist leider häufig so. Aber ich finde, er wächst irgendwie die Rolle. Also ich meine jetzt tatsächlich den Schauspieler. Ich meine jetzt nicht, dass die Figur mich genervt hat, sondern der Schauspieler, finde ich, der funktioniert immer besser. Er hat ja dann letztlich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder er passt sich in gewisser Form an oder er haut irgendwie ab. Das Problem ist aber auch, dass wir wissen, was von beidem passieren wird oder was passieren muss, damit das hier funktioniert. Mhm. Weil der Film natürlich damit auch dann letztlich was ausdrücken möchte, was er dann leider nicht so wirklich konsequent durchgeführt hat. Weil wir haben am Anfang eine Szene, die erstmal keinen Bezug hat zu der Handlung. Wir sehen einen Jungen, der durch die Wüste läuft und einen Finger isst, von dem ich tatsächlich zuerst dachte, es sei ein Penis, aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, nee, das ist ein Finger.
Das ist gut, dass du den Unterschied kennst, bitte.
Ja, ne? Das hat auf jeden Fall natürlich bestimmte Erwartungen geschürt, weil ich natürlich auch ein bisschen damit gerechnet habe, wenn man die Personen hier sieht, die mitspielen, dass das Thema Kannibalismus gar nicht fern sein dürfte. Fand ich schade, wie sie es dann letztlich ausgespielt haben, ohne da jetzt zu viel zu verraten. Da, finde ich, haben sie natürlich vor allem, wenn es um die Pointe geht, etwas liegen lassen, was sie sich selbst eigentlich vorgenommen haben.
Es ist überraschungsarm, leider. Also man hat am Anfang noch so ein bisschen Hoffnung. Ich habe ja so ein bisschen wie bei Sympathy for the Devil tatsächlich gehofft, dass es vielleicht noch so eine übermenschliche Fantasy-Lösung gibt oder so, etwas Übernatürliches.
Bei dem Film hier?
Ja, weil es ist einfach unglaubwürdig, dass das so funktioniert und dass das halt keiner checkt. Klar, ist in der Wüste, aber ich meine, wenn der da hinkommt mit dem Auto, dann kann das doch nicht über, weiß ich nicht wie lange, über Jahrzehnte, über Dekaden oder noch länger unbemerkt sein, was da passiert.
Also, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, ne? Aber die Dimension, was die Wüste in den News angeht, ist halt schon enorm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da Flecken gibt, an die selten ein Mensch herantritt.
Ja, selten, aber nicht nie. Also dann ist er ja der Einzige.
Ja gut, aber man, letztlich, es taucht ja auch noch eine Person auf. Ne? Also es bleibt ja nicht unentdeckt. Das Einzige, was unentdeckt bleibt, ist dann eventuell die vermisste Person. Aber die kann halt überall verschütt gegangen. Ja gut, mit modernen Mitteln, GPS und so ein Scheiß, hätte man das natürlich alles klar. Ja, ja.
Ne, also das ist wirklich unglaubwürdig. Und dann habe ich halt eigentlich gedacht, so von wegen, vielleicht gibt es ja irgend so eine krasse Auflösung oder irgendwie, dass das so ein paar Metaebenen hat, dass das so für was ganz anderes steht und dass das irgendwie ja, so ein bisschen abstrakt ist. Aber ist es halt nicht. Der Film versucht uns das hier wirklich als das passiert so in der Wüste oder in dieser einen Wüste passiert da so zu verkaufen. Und das hat mich dann irgendwie rausgerissen. Da habe ich dann gedacht, ja, nee, also das glaube ich euch jetzt nicht. Wie gesagt, der Film lebt eher so von der Idee. Die Idee ist cool. Und die Umsetzung ist dann, die wird dann immer schwächer, weil es halt klar ist, worauf es hinausläuft.
Ja, aber da muss ich auch sagen, das ist für mich dann auch so ein Thema, was sich so ein bisschen durchgesetzt hat auf dem Fantasy-Filmfest.
Ja, weil der nächste Film lebt auch nur von seiner Idee.
Ja, aber auch dieses sehr vorhersehbar. Ich finde das hier allgemein bei vielen Filmen war es der Fall, dass man schnell geahnt hat oder sogar wirklich vorausgesehen hat, wie das Ganze hier endet. Und so kannst du dir halt, ne, solche Themen auch erspinnen.
Oh. Schönes Wortspiel. Leider kommt der Film jetzt noch, der passende Film dazu noch nicht.
Ich wollte auch keinen Übergang leiten. Dafür bin ich einfach zu faul.
Oh, nice. Ja, der nächste Film, der lebt von der Idee, dass es wahrscheinlich sehr lustig wäre, ein Faultier zum Killer zu machen.
Ja, aber das ist eine lustige Idee.
Es ist eine lustige Idee und dann denkt man halt, okay, gut, weil Faultiere gelten ja allgemein als sehr langsam. Richtig. Wohl offensichtlich eigentlich nicht sind. Nee. So langsam zumindest nicht, wie sie in dem einen oder anderen Pixar-Film vielleicht dargestellt werden. Das ist von Pixar, ich weiß nicht, Animationsfilm halt. Ja. Also Slaughterhouse heißt der Film und der ist so das perfekte Beispiel. Man hatte eine Idee, man hat ein Wortspiel, nennt das Slaughterhouse anstatt Slaughterhouse und um diese Idee herum versucht man irgendwie einen Film zu stricken, weil man hat halt einfach nur das Wortspiel, man hat eine nette Idee, vielleicht ein Filmplakat und versucht diesen Film halt zu verkaufen. Wie bei Winnie the Pooh und wie bei Sharknado und keine Ahnung. Ich meine, Sharknado, muss ich ganz ehrlich sagen, so, ne, so Teil 2, 3, 4, da wird es auf jeden Fall schon wesentlich unterhaltsamer. Slaughterhouse ist halt echt kacke.
Ja, dann warten wir auf Teil 2, 3 und 4.
Von Slaughterhouse, meinst du? Ja, genau. Meinst du, werden besser? Ja, klar. Ja, weil der Film halt überhaupt nicht weiß, wie er mit diesem Thema vernünftig umgehen soll. Ja? Erzählt hier eigentlich eine Geschichte oder vordergründig eine Geschichte von so einer Schwesternschaft an der Uni. Und da geht es darum, dass die Neue, die da ankommt, gegen die bereits Etablierte, die da schon ein paar Mal hier zur Präsidentin gewählt wurde, dann antritt. Mhm. Und es geht um dieses Rennen. Also wer jetzt das Rennen als Präsidentin macht, das interessiert mich null. Das interessiert mich auch bei einer Bruderschaft nicht, ja, auch bei einer Schwesternschaft nicht.
Bist auch nicht das Zielpublikum.
Wer ist denn das Zielpublikum dafür?
Jugendliche.
Jugendliche finden, das ist eine interessante Story.
Ne, das weiß ich nicht, aber ich würde sagen, das ist das Zielpublikum. Ich meine, das sind junge Menschen.
Mag sein. Ich fand das total uninteressant. Ich fand es auch schauspielerisch, sind die alle irgendwo auf einem ganz anderen Planeten unterwegs. Also es wirkt halt alles wie so ein Comic.
Ja, total. So sieht es ja auch aus.
Ja, die versuchen das wahrscheinlich als Humor zu verkaufen oder denken, es ist humoristisch, wenn halt alle einfach so ein bisschen überspitzt spielen, aber es ist in dem Film einfach nur nervig.
Ich glaube, die sind wirklich so.
Das kann auch sein. Die Sache ist, dass halt die meiste Zeit wusste ich überhaupt nicht, für wen ich hier sein soll, weil ich fand die alle scheiße. Mhm. Auch unsere Protagonistin in Anführungszeichen, ja, die ja sich dann dieses Faultier holt, was auch total bescheuert ist, also auch wie sie das bekommt und einfach mitnimmt, ist auch schon fragwürdig, sag ich mal, weil sie ja die Person nicht antrifft, weil das Faultier die ja schon umgebracht hat und so, ne, und dann nimmt sie das einfach mit und nutzt das dann für ihre Zwecke, um die in dieser Präsidentschaftskandidatur da irgendwie gut dazustehen, was einfach alles uncool ist. Und dann war ich die ganze Zeit eigentlich für das Faultier.
Ja, klar. Aber du bist auch für Jason Voorhees und Michael Myers und Freddy Krueger.
Och, weiß nicht. Im ersten Teil bei Nightmare on Elm Street und so, da haben die Figuren haben doch Profil. Du bist doch da schon hier für Nancy, ne? Wie sie heißt.
Okay, aber dann warte auf Teil 2, 3 und 4.
Also bei Slaughterhouse, sorry, dann ist die Sache, dann ist man eigentlich für das Faultier, was urplötzlich Auto fahren kann und mit dem Smartphone umgehen kann. Das ist auch ganz witzig noch irgendwie, ne? Weil es halt so total drüber ist.
Richtig.
Aber der Rest ist dann nicht drüber genug. Und dann frage ich mich, es gibt eine Figur, die eigentlich eine gute Idee hat.
Die ist pro Faultier vor allem.
Ja, die sagt, ey, das ist ein wildes Tier, du kannst das hier nicht in so einer Studentenverbindung halten, das geht nicht. Mhm. Das muss wieder zurück nach Hause.
Ja.
Dann am Ende drehen sie das so, als wenn das Faultier nach Hause möchte, aber es trachtet dieser Person, die sich für das Faultier eingesetzt hat, nach dem Leben. Was ist das denn für ein Quatsch? Also das Drehbuch ist absolute Grütze. Ja?
Ja.
Jetzt sagen viele, ja, es geht doch nur um den Spaß, ist doch wie Drehbuch, das ist Slaughterhouse, ist doch hier, es geht doch um Fun-Splatter. So, wo ist der Splatter? Ich weiß, es gibt ein paar lustige Szenen, tatsächlich. Einstellungen vielleicht sogar nur. Ganze Szenen würde ich nicht mal sagen. Die sind nicht sonderlich kreativ, die sehen nur lustig aus, weil das Faultier dann da witzig drin vorkommt oder lustig eingefangen ist. Es ist eine Handvoll nur.
Ja.
Und die ganzen Morde, die sind in so einer Montage zusammengefasst. Das wird so ganz schnell abgehakt. Und da denke ich mir so, das ist doch das, warum wir einen Slasher-Film gucken.
Correct.
Das kannst du doch nicht bringen. Du kannst doch nicht hier The Mutilator oder so oder The Prowler. Dann fängst du mit dem ganzen Gelaber an und die Morde werden alle in so einer Montage in 2 Minuten abgefrühstückt. Das geht doch nicht. Also mich hat der Film mit Ansage, ich habe das nämlich leider schon vermutet, sehr enttäuscht. Ich finde das halt schade. Ähnlich wie Winnie the Pooh dieses Jahr. Da haben sie aber einfach aufs falsche Genre gesetzt. Jetzt habe ich auch genug gelabert. Peter, warum findest du den auch scheiße?
Ich wollte gerade sagen, du wirst ja gleich auch noch ziemlich weiter labern. Ich frage mich tatsächlich, was der für eine FSK kriegen wird. Also ich denke mal, eine 16er, eine 12er wäre aber auch schon fast drin. Vor allem, weil es halt null ernst ist, dieses Ding hier. Also in keiner Sekunde. Und mein größtes Problem ist natürlich, dass letztlich, egal wie schlecht hier alles ist, diese Geschichte um diese Präsidentschaftskandidatur hier einfach kein Boden für minimales Interesse bei mir ist. Da kann man uns halt null mit abholen. Da ist null Interesse an den Figuren. Natürlich freut man sich darüber, wenn die eine oder andere abgeschlachtet wird, aber wenn das dann halt auch noch so in Anführungsstrichen stümperhaft und unblutig passiert, dann gewinnt man damit halt nicht viel.
Ja, wo ist der Fun? Wo ist der Splatter?
Ja, das Problem ist ja auch, dass sie dann letztlich das Faultier dehnen. Also zumindest, was seine eigentlich schlimmste Fähigkeit für so einen Film halt ist, ne? Seine Langsamkeit, weil der dann auf einmal voll schnell ist, der springt und der ist vor allem von A nach B teilweise in unfassbare Geschwindigkeit. Also der muss sich eigentlich teilweise schon beamen, damit er das hinkriegt.
Ja, und dann torpediert der Film sich ja selbst, weil es geht um ein Faultier. Der Gag ist ja, Faultiere sind langsam.
Richtig.
Da hättest du doch irgendwas nehmen können. Da hättest du auch einen Affen nehmen können oder weiß ich nicht. Eine Katze, ein Hund, ist doch scheißegal. Also es spielt halt einfach gar keine Rolle, weil man hatte nur dieses Wortspiel im Kopf und dann gesagt, hey, gut, ey, wir stümpern hier irgendwie über ChatGPT irgendein scheiß Drehbuch zusammen und drehen das halt billig ab. Also.
Das Problem ist halt einfach, die haben es einfach nicht hingekriegt, dass mit dem Gimmick des langsamen Töten, also mit der Langsamkeit des Faultiers umzusetzen. Das hat nicht funktioniert und dann haben sie sich gedacht, ja gut, dann müssen wir es halt schneller machen. Dann hat es auf einmal doch die menschlichen Aspekte, die hier dann eingreifen und damit ist dann halt 0815, beziehungsweise dann ist das Gimmick für den Arsch. Und das ist halt schade. Aber ich glaube auch nicht, dass es davon einen zweiten, dritten oder gar vierten Teil geben wird. Ich glaube nicht, dass der groß funktionieren wird. Vor allem, weil er halt eine FSK 16 dann letztlich kriegt. Mit einer FSK 18 hätte ich mir zumindest noch vorstellen können, dass dann die Jugendlichen, die ja das eigentliche Zielpublikum sind, Interesse daran haben, weil sie dann halt den Gore noch hätten feiern können. Aber so.
Ja, aber die kommen da nicht ins Kino oder können.
Ja, die kommen ins Kino.
Die nicht kaufen. Ich weiß nicht, bei Winnie the Pooh war das ja ähnlich. Ne? Der hat halt nichts gekostet, hat einen Kinostart bekommen und hat tatsächlich scheint genug Kohle gemacht, dass halt ein zweiter Teil kommt.
Okay.
Es ist halt einfach so Konzept. Es ist einfach, wir haben diese Idee, wir verkaufen die Idee. Wie der Film dann letztlich ist, ist egal, weil ich glaube auch, dass einige sich das schönreden werden. Das ist genau wie mit diesem gewollten Trash, der so abgefeiert wird. Ob es Sharknado oder Sand Sharks oder was auch immer ist. Das reden sich dann viele schön und auch mit mangelndem Anspruch. Ne? Sagen die immer, ja, es ist Hirn aus Kino und man will doch nur Spaß haben. Der Film ist nicht mal witzig. Die Gags sind nicht gut, sie kommen nicht gut. Komplette Stille hat teilweise geherrscht im Kinosaal, als die ihre Sprüche gebracht haben, die lustig sein sollten. Leider, leider mit Ansage, Eingriff ins Klo.
Ich betätige die Klospüle.
Okay, dann geht's weiter. Also da war schon wieder ein Tier jetzt, auch im Titel. Im nächsten Film geht's ein bisschen tierisch zur Sache. Tiger Stripes.
Aha.
Der ist aus Malaysia. Gab's, glaube ich, so auf dem Festival auch noch nicht oder eher selten. Habe ich, glaube ich, so noch nie gesehen.
Mhm.
Und alle höchst gläubig. Wir spielen hier in so einer Mädchenschule und laufen alle mit Kopftuch rum und so weiter und so fort. Aber unsere Protagonistin, die kommt so ein bisschen in die Pubertät, ne, hat sich ein BH besorgt und so weiter und sie bekommt als erste im Umfeld ihre Periode. So, das schreit so ein bisschen nach Carrie und so ein bisschen in die Richtung geht's dann auch.
Perpetrator, sag ich nur.
Okay, gut, stimmt, den habe ich halt nicht gesehen. Kann ich schlecht vergleichen.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, hab's aus Malaysia sonst nichts gesehen. Der wirkt dann so ein bisschen progressiv. Sie bekommt ihre Periode und daraufhin darf sie dann an gewissen Gebeten nicht mehr teilnehmen und gilt dann irgendwie als schmutzig und so weiter. Also es ist natürlich so dieses, sie ist halt ein aufgewecktes, kluges Mädchen, das mit ihren Freundinnen rumhängt und so, die auch so Social Media verrückt sind und so weiter. Und das trifft eben auf diese harten religiösen Traditionen, die da so in der Kultur verankert sind und eben auch das komplette soziale Leben und diese ganze soziale Struktur bestimmen. Denn die kriegen da in der Schule, ist natürlich eine Mädchenschule, bekommen die halt auch nur so Sachen, also im Englischunterricht ist dann nur so von wegen he goes to work, she cooks the meal und sowas.
Ja, okay.
Ne? Also so ganz, die Rollenverteilung natürlich dann ganz klar.
Wie sie sich gehört.
Genau, wie es früher halt noch war und so. Ne? Aber der ist mir schon wieder zu politisch hier. Ja, also das ist klar, in welche Richtung der Film geht, was er da anprangert und das ist auch okay und das ist auch in Ordnung gemacht, weil ich finde, das über große Strecken ist das cool, wie die da mit ihren Freundinnen umgeht und so, ne, da ist das schon gelungen. Es geht aber darum irgendwann, dass ihr Körper auch komplett sich verändert.
Mhm.
Dann kommt der Titel so ein bisschen, ne, zur Geltung.
Ja.
Dann verändert sie sich, was ein bisschen doppelt gemoppelt ist, weil dadurch, dass sie ja sowieso in die Pubertät kommt und menstruiert, verändert sich ihr Körper ja sowieso schon und dann hat man jetzt nochmal eine Metapher draufgepackt, indem sie sich dann irgendwie zu einem Tier teilweise verwandelt.
Ach krass.
Naja, und dann gibt's eine ziemlich lustige Szene mit so einem Exorzisten.
Mhm.
Also die ist auch auf lustig gemacht, der ist halt ein Scharlatan, ne? Also der ist halt, der weiß, dass es Quatsch ist, dass er keine wirkliche Macht hat.
Okay.
Und er versucht dann halt da vor den Leuten da im Dorf dann irgendwie da den Exorzismus oder was auch immer durchzuführen. Ja, es ist ganz witzig, nur dann für Maske und Effekte war dann halt sehr, sehr wenig Geld. Sieht dann sehr lustig aus, wie sie da so den Baum hochklettert. Also das hat man dann so mit Zeitraffer gemacht.
Hm.
Das sieht wirklich sehr, sehr schlecht aus. Sieht so Benny Hill mäßig aus.
Okay.
Und ja, die Maske und so sieht ein bisschen aus wie beim Dieters um die Ecke gekauft hier. War aber insgesamt in Ordnung.
Ja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass das vor allem für das Land, beziehungsweise ich habe gelesen, dass das so ein Sammelsurium ist mit Taiwan und was weiß ich nicht da noch alles. Aber dass das für diesen Kulturkreis, sage ich mal, nochmal eine ganz andere Bedeutung hat, beziehungsweise noch viel wichtiger ist, dass solche Filme halt gemacht werden, weil die Rollenbilder dort ja wahrscheinlich eher sogar noch mehr klar verteilt sind.
Ja, da geht es noch traditioneller zur Sache auf jeden Fall. Das kann sein, ist natürlich dann für uns, ne, die das schon so ein bisschen hinter sich haben und wir, die das auch schon in mehreren Filmen auch schon verarbeitet gesehen haben. Hm. Ja, ist jetzt nichts, was einen da irgendwie umhaut, ne?
Okay, aber ist dann für die Ecke, sag ich mal, vielleicht dann auch ein bisschen aufklärerisch zu verstehen?
Ja, ja, auf jeden Fall. Da funktioniert das auch gut, weil wie gesagt, so die Hauptdarstellerinnen, die sind ziemlich sympathisch. Also da dieses Grüppchen da mit den Mädchen. Ja. Das ist schon ganz gut gemacht. Der nächste Film aus Großbritannien und da hat der Regisseur von vornherein klar gemacht, hier geht es um eine persönliche Abrechnung, denn er hat philippinische Wurzeln und fühlt sich in England nicht immer so heimisch, weil er da häufig mit konfrontiert wird, eben mit
Rassismus.
Ja, genau, ne? Wo kommst du denn her und bla und also das ist jetzt nicht die schlimme Frage, ne? Aber es wird immer
ich
wieder
darauf. Sagen. Das wird man wohl noch fragen dürfen.
Wird man wohl noch fragen dürfen. Natürlich, aber es wird ne, immer alles, was er macht und tut und überhaupt sein Volk, die ja dann häufig so, sag ich mal, kleinere Jobs annehmen, wie zum Beispiel Hausmädchen oder wie man das nennt, ne? Oder Toiletten putzen und so weiter und so fort. Und das ist dann schon ein bisschen schwierig und das hat er in diesem Film verarbeitet. Deswegen ist es auch schwierig zu sagen, ob der jetzt wirklich ein Horrorfilm ist. Nein, obwohl er auch teilweise auf Jumpscares setzt. Es geht hier um eine alleinerziehende Mutter aus den Philippinen, die in England ist und die eben mit so kleinen Jobs versucht, sich und ihre Tochter durchzubringen. Das ist aber alles sehr schwierig. Und dann hat sie die Möglichkeit, ja, illegal an Papiere zu kommen. Das ist allerdings sehr teuer. Die Kohle hat sie noch nicht. Und dann wartet auf einmal auf sie ein sehr lukrativer Job von stinkreichen Dame, die in einem großen Anwesen zugegen ist, in der der Besitzer, ihr Onkel nämlich, vor sich hin vegetiert. Und sie soll da den Haushalt machen. Ja. Das Blöde ist, dass sie halt irgendwie nicht sagt, dass sie eine Tochter hat und die mitnimmt, was vielleicht ja gar kein Problem wäre, sondern sie verheimlicht das von Anfang an. Haben die ganze verstanden, warum. Und versteckt die dann da, bis sie eines Tages dann irgendwie dahinter kommt. Also weil die Dame des Hauses dann, ne, die Nichte, die ist irgendwann weg. Die ist auch so eine ganz beschäftigte Business-Dame. Die ist irgendwie mal für ein paar Tage weg. Und dann entdeckt sie, dass sie da komische Medikamente dem Onkel gibt und setzt die mal ab. Und dann erfahren wir halt so, was es mit dem Onkel da auf sich hat und überhaupt mit der ganzen Situation in dem Haus. Dann wird es auch so ein bisschen weird insgesamt. Aber ein Film, der fängt sehr standardmäßig an. Haben wir schon gedacht, okay, gut, ne, ist jetzt alles klar. Kriegt aber so ab der Mitte so ein bisschen Drive. Da wird er interessant. Ja. Sei jetzt mal so, nicht jede Wendung auch hier, ne, ist eine Überraschung. Aber der Film hat so ein, zwei Wendungen, die ich ihm nicht zugetraut hätte. Weil ich habe ihn so ein bisschen schwächer erwartet. Hat mir dann aber doch, also vor allem die Hauptdarstellerin macht super gut und ihre Tochter. Die ihre Tochter spielt. Ne? Die beiden machen es super. Und dann, klar, ich meine, der Regisseur hat es angekündigt, ne, dann ist klar, worum es halt irgendwo geht. Ne? Ja. Das ist halt irgendwie, also wie die dann halt behandelt werden von gewissen Menschen und so weiter und das wird dann auch irgendwann mal ausformuliert, also es ist eine harte Kritik daran, wie mit den Menschen dort umgegangen wird. Also insgesamt auch okay. Am Anfang baut er so ein paar Jumpscares an, so richtig billig, die man auch erwartet und dann denke ich mir so, aber trotzdem ist es kein wirklicher Horrorfilm.
Okay.
Vielleicht so am Ende so ein bisschen, aber eigentlich auch nicht wirklich. Eigentlich eher so ein Sozialdrama-Thriller, würde ich sagen. Ist in Ordnung.
Ja, aber muss ja auch kein Horror sein, beziehungsweise den mussten wir jetzt ja, oder du nachliefern, weil der ja nach unserer Aufnahme erst gesehen wurde und ich habe ja leider da auch dann wenig sehen können. Das ist ja alles jetzt vom Dienstag.
Ja.
Da saß ich ja leider im Schnitt und habe nichts von diesen Filmen mitgekriegt. Bin jetzt aber gespannt, was du denn über den Night of the Hunted noch sagen kannst.
Night of the Hunted ist von Regisseur Frank Calhoun. Der hat auch den P2 gemacht.
Schrei im Parkhaus, ne?
Ja, genau. Ein Weihnachtsfilm sozusagen. Der hat auch den Maniac, das Remake, gedreht.
Ach was?
Ja, der ist so ein Kumpel von Alessandro Aja, der bei den eben genannten Filmen und ich glaube bei dem hier auch produziert hat.
Cool, bin gespannt.
Also Downrange gesehen von Ryue Kitamura.
Nee, ich habe ihn nur gekauft und bis jetzt auf deine Empfehlung hin noch nicht geschaut.
Okay, ja, es sind diese Filme, die, weiß nicht, entweder liebt man oder hasst man die. Ich hasse sie nicht. Mir gehen da immer so ein paar Sachen auf den Keks. Ist ein Belagerungsfilm. Der Night of the Hunted ist halt auch ähnlich wie der Downrange, weil es auch hier darum geht, dass ein Sniper eine Figur in Schach hält. Ja. Hier ist es eine junge Dame, die ihren Mann mit einem Arbeitskollegen betrügt und dann nachts zu einer Tankstelle fährt. Da stellt die fest, okay, hier sind alle tot, was ist denn da los? Und dann ist ein Sniper, der eben die Leute da abgeschossen hat und über ein Funkgerät haben die Kontakt. Bei Downrange war das schon so, dass der Sniper hat angeblich ein altes Scharfschützengewehr. Ja. Da passt immer nur eine Kugel rein, da musst du halt nachladen und so. Ne? Trotzdem kann der in kürzester Zeit hintereinander abfeuern. Der Scharfschütze hier hat auch anscheinend unendlich Munition und muss auch dieses Gewehr nie nachladen. Kann 5, 6, 7, 8 Mal hintereinander schießen. Ich bin kein Waffenexperte, aber ich glaube, so funktionieren Scharfschützengewehre nicht. Ich glaube nicht, dass sie so ein großes Magazin haben. Aber schreibt es mal in die Kommentare, ob es irgendwie vielleicht doch Modelle gibt. Ich weiß es nicht.
Vielleicht haben wir hier Waffenfanatiker unter den Zuhörern.
Ja, kann ja sein. Also auf jeden Fall, oder Leute, die viel Counter-Strike gespielt haben oder sowas, ne, die über Videospiele und über das Fernsehen viel gelernt haben, so wie bei Falling Down, der kleine Junge. Mhm. Und die können uns gerne mal da belehren und ja, Infos geben. Ich weiß es einfach wirklich nicht, kenne mich da nicht so aus. Aber ich wage das zu bezweifeln. Und was halt super nervig ist, so wie bei manchen Hai-Filmen, ne, du hältst eine Hand ins Wasser und da kommt direkt der Hai an, weil der nichts Besseres zu tun hat, als da hinzuschwimmen und zu schnappen. Und so ist es hier, ne? Du streckst irgendwo die Hand raus, direkt pam, 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 wird geballert. Genau wie bei Downrange. Was der Night of the Hunted aber hat, damit habe ich nicht gerechnet, er hat eine inhaltliche Ebene, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich dachte, da ging es eher so darum, wer ist der Killer und so weiter und so fort. Und er stellt sich halt raus, dass der Scharfschütze so ein bisschen eine politische Agenda fährt. Ja, der Almanachim, der richtet sich jetzt wieder auf, das gibt's doch nicht. Was? Politik in Film, das gehört doch nicht zusammen, das gibt's doch nicht. Na.
Der tötet nur Ausländer oder was?
Nee, das nicht. Er hat eine sehr konservative Einstellung und er kritisiert offensichtliche Punkte, und für die er von ihr als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wird. Mhm. Und sie ist halt ein bisschen liberaler drauf. Ne? Also sie ist zum Beispiel pro-choice. Also, dass man abtreiben darf und so, ist mein Körper.
Deiner bestimmt nicht.
Das sagt sie. Ihren Körper. Ne? Sie sagt, es geht um ihren Körper, sie kann dies, das, jenes. Und eigentlich geht es dann auf der inhaltlichen Ebene um dieses Gespräch, um eine Diskussion zwischen diesen beiden Parteien. Was dann auch hart an die Corona-Pandemie erinnert, ne? Wo es dann auch häufig einfach zwei extreme Seiten gab. Ne? Und man sich auch irgendwie gar nicht in der Mitte treffen wollte, sondern sich einfach gegenseitig argumentativ beschossen hat. Mhm. Und hier ist es dann sogar bildlich, er schießt dann auf sie und so weiter, und dann wird es gegen Ende auch nochmal ordentlich brutal, aber es bietet halt auch nicht so viel Neues.
Okay.
Das ist nicht schlecht, aber auch nicht so wirklich super, nicht so gut. Wie gesagt, ich habe damit so ein paar Sachen, also wenn du logisch da ein paar Sachen hinterfragst, dann hast du wieder ein bisschen weniger Spaß. Aber ja, für das, was er aussagen will, für das, was er steht, kann man ihn dann auf jeden Fall über das durchschnittliche Niveau loben. Ist okay. Es wird viele Menschen geben, denen das reicht, die das cool finden. Ja. Bisschen Spannung und Loot und so weiter. Sie ist da auch ein bisschen MacGyver-mäßig unterwegs, indem sie sich da selbst verarztet und sich Sachen bastelt und so weiter und so fort. Ja, muss man draufstehen.
Ja, bei dem Szenario, da fällt mir auf jeden Fall, also bei Tankstelle fällt mir immer sofort Splinter ein.
Ah ja, stimmt.
Den ich wirklich ein Paradebeispiel für so ein, gut, in dem Fall ist ja mehr oder weniger Creature-Feature-Belagerung-Thriller, aber unfassbar, also klingt jetzt überschwänglich, aber ich finde den halt einfach cool. Der macht Spaß.
Der stimmt, den fand ich auch nicht so schlecht. Ist auch schon etwas länger her, dass ich ihn gesehen habe.
Und der funktioniert halt auch, wie ich finde, hervorragend. Aber, würde es aber sagen, schon, es ist eine Steigerung dann zum Downrange.
Ja, insgesamt hat er mir ein bisschen besser gefallen als Downrange, ja schon, weil er halt noch ein bisschen mehr zu bieten hat.
Gut, das ist dann sozusagen, ja, keine Geburt, aber auch keine Wiedergeburt, auch wenn er dann etwas schafft, was er eigentlich schon geschafft hat, also geschaffen.
Boah, den hast du jetzt aber hart übers Knie gebrochen, ne?
Ja, ich weiß. Hm. Aber irgendwie wollte ich jetzt auf Birth Rebirth kommen. Ein Film von Laura Moss, amerikanischer Film, der, wenn man es grob runterbricht, das Frankenstein-Thema, also Mary Shelleys Frankenstein, so ein bisschen modern aufarbeitet. In Form von einer Pathologin, die mir unfassbar unsympathisch von vornherein ist in diesem Film gewesen.
Ja?
Ja, total.
Aber fandst du dich auch ein bisschen lustig?
Ja?
Es wird dann manchmal lustig irgendwann später. Aber am Anfang, klar, hasst man sie, ne?
Okay, ja, ich finde sie auch vor allem unfassbar creepy.
Ja.
Die Schauspielerin ist die Ireland?
Ja, Ireland.
Ich kenne die Frau nicht. Du hast gesagt, so von wegen, die wird viel diese Ärztin-Rollen spielen.
Nein, nein, ich meinte das über die Judy Reyes. Die kennen wir aus Scrubs.
Ach so,
Oder eben aus Bringing Out the Dead. In den beiden Filmen hat sie eine Krankenschwester gespielt. Und in Birth Rebirth spielt sie auch eine Krankenschwester.
Ach, verstehe. Okay, gut. Nee, weil ich der Ireland tatsächlich das echt abkaufe. Diese emotionslose Wissenschaftlerin, die hier wortwörtlich über Leichen geht, halt mit ihren Experimenten voranzukommen, um Leben quasi zu schaffen in Form von Reanimation. Das hat sie tatsächlich auch mit einem Schwein bereits geschafft, das man auch sieht, das in der Wohnung die ganze Zeit rumläuft. Aber sie möchte das natürlich, und nee, weil der Schwein ist ja genetisch am ehesten am Menschen dran. Mhm. Möchte sie das aber natürlich dennoch auch erfolgreich am Menschen ausprobieren, um dann halt letztlich den großen Durchbruch zu schaffen, halt Leben reanimiert zu haben.
Ja, also nochmal zu ihrem Zustand oder zu ihrem Charakter kann man noch sagen, also sie scheint irgendwo im Spektrum unterwegs zu sein, ne? Weil sie also komplett sehr, sehr pragmatisch und versteht so zwischenmenschliche Nuancen und so soziale, sowas wie Empathie gar und nicht. So versteht sie halt nicht wirklich, ne?
Die ist kein richtiger Mensch, die ist ja selber auch schon so fast ein Untoter.
Ja. Na gut, das, was sie ihrem Körper antut, ne? Aber das spoilern wir natürlich hier nicht.
Ja. Yeah. Genau. Nee, aber ich meine, letztlich ist sie gleichzeitig Frankenstein, also Dr. Frankenstein und Frankensteins Monster in gewisser Weise. Aber das Interessante ist halt, dass die Figur von Judy Reyes gespielt, die Celie, die ist auch in dem gleichen Krankenhaus tätig wie die Rose und die vermisst, nachdem ihre Tochter gestorben ist, ihre Leiche und sie findet dann halt raus, wo dieses Kind gelandet ist. Und das ist jetzt, glaube ich, auch kein Spoiler, wenn man sagt, wo es gelandet ist, ne? Weil ansonsten führen die beiden Geschichten nicht zusammen. Wenn sie halt nicht bei der Pathologin auf dem Tisch sitzt, liegen würde. Und so führt das dann halt diese beiden Frauen zusammen und zu einer ganz interessanten Weiterentwicklung dieser Grundgeschichte. Was ich hier erlebt habe, ist eine, wie gesagt, schon sehr interessante neue Interpretation dieses Themas. Ich fand das schauspielerisch sehr cool gespielt. Ich fand beide sehr überzeugend, besonders die Ireland, weil die diesen Roboter in Anführungsstrichen irgendwie wirklich perfekt gespielt hat. Ich hatte auch ein bisschen Angst. Ich hatte Ekel vor der. Also es waren alles so negative Emotionen, die ich zu dieser Frau aufbauen konnte.
Aber ihr gegenüber ja komplett Kontrastprogramm die der ES, ne? Die ja auch so um das Leben ihrer Tochter und so, ne? Und die ja so gestresst ist von der Arbeit und die so komplett emotional überladen ist quasi.
Genau. Und es ist dann sehr interessant zu sehen, in welche Richtungen dann beide Frauen sich auch letztlich bei der Zusammenarbeit dann halt auch entwickeln. Ist dann schon auch gewisser Form ein wenig überraschend. Aber da sieht man natürlich, was dann auch alles ein Antrieb sein kann. Ne? In dem einen Fall ist es wissenschaftliche das Interesse und im anderen ist es dann halt einfach der Wunsch danach, mit der eigenen Tochter wieder zu spielen oder was auch immer.
Ja, ich habe da auch viele so moralische Fragen gesehen, ne? So,
ja, klar.
Wann ist ein Mensch ein Mensch, ne? Also, wie viel Emotionalität oder wie viel Seele oder wie viel, weiß ich nicht, was muss da drin stecken? Ab wann lohnt sich Leben? Vielleicht auch so ein bisschen Kritik am Gesundheitssystem oder so. Ich weiß es nicht. Oder halt überhaupt an moralischen Fragen. Wer entscheidet sowas? Wer darf sowas entscheiden? Sehr, sehr viele kleine Ebenen, die der Film aufmacht und das aber irgendwie verpackt in einem Drama, das aber auch sehr lustig ist.
Okay.
Hast du nicht gelacht bei dem Film? Also ich habe da schon häufiger mal gelacht. Ich fand das teilweise wirklich witzig.
Nee. Okay. Ich fand das eher bedrückend und ja nicht direkt beängstigend, aber schon sehr düster, was hier gezeigt wird. Also
ja, an sich, aber so wie so akribisch oder wie vehement die beiden Damen das verfolgen, also gerade die letzte Szene. Also da haben schon auch ein paar also ich fand das schon auch irgendwie lustig, da diese Schlusspointe im übertragenen Sinne, weil das halt so drüber ist, weil sie halt so besessen sind davon, das weiterzuführen, dass es halt schon nicht mehr nachzuvollziehen ist.
Okay, ich verstehe, was du meinst, aber es kam bei mir tatsächlich nicht so an. Das war dann so eher von wegen, ne, wenn überhaupt, ist mir das Lachen dann im Halse stecken geblieben.
Okay, ja, also ich habe den gar so schwer habe ich den gar nicht wahrgenommen. Das halte ich ihm nämlich sogar zugute, dem Film. Birth Rebirth fand ich nämlich mit eins der Highlights. Also ich finde den wirklich unfassbar gut.
Okay, das ist jetzt ja auch erstmal nicht negativ, was ich gesagt habe.
Ja, aber ich habe das nochmal als Stärke formuliert, weil ich fand genau das, dass es eben irgendwie mit Verlust der Tochter und mit Überarbeiten und mit diesen ganzen Sachen, die Alltag, die halt Menschen kaputt machen und so und Trauer und Verarbeitung und Arbeitsstress und weiß ich nicht was und die Erwartungen, die an einen gestellt werden, nicht nur im Job, sondern auch im Privatleben und so weiter, dass das dann aufgebrochen wird mit so übernatürlichen, so ein bisschen Sci-Fi-Sachen mit diesem Horrorelement von Frankenstein, aber dann irgendwie auch noch so mit so einem kleinen Augenzwinkern dabei. Also ich fand da wirklich alle möglichen Ebenen, die man so bedienen kann, habe ich mich da hier sehr gut bedient gefühlt. Top-Film.
Ja, mir hat auch gefallen. Nee, ich war zufrieden. Ich würde das halt auch positiv auslegen, diese Atmosphäre. Ich fand es halt am coolsten, wie die Chemie von den beiden Frauen dann letztlich auch das Geschehen hier vorangetrieben hat. Ich würde den auch zu den oberen 10.000 Filmen auf dem Festival zählen. Ich meine, die Highlights, dazu kommen wir ja gleich noch, waren jetzt ja auch recht breit gesät. Könnte man noch damit in die Riege reinpacken.
Okay, und dann war es schon Zeit für den Abschlussfilm.
Genau, und der ist dieses Jahr finde ich auch richtig gut gewählt.
Ja, der passt natürlich zum Thema. Ne? Es hat was mit Tieren zu tun.
Richtig.
Der Film heißt Vermin oder Vermin im französischen Original. Ist ein französischer Film, spielt in den Banlieues, also im Ghetto von Paris ist es, glaube ich. Und es geht um Killerspinnen.
Jawohl, ja.
Ja, Film fängt an wie Braindead.
Stimmt.
In der Wüste. Klar, also bei Braindead ist es Skull Island, ne, wissen wir schon. Aber die sind auf der Suche nach diesen Viechern und ja, kommen an so ein Loch und auf einmal kommen da die Spinnen rausgeströmt. Super schnell sind sie unterwegs, hat der Matthias uns ja schon angekündigt in mehreren Anmoderationen, dass sie sehr, sehr schnell sind. Diese Spinnen war ja vor allem hier auch für Laura, glaube ich, ein Problem. Spinnen, ne, generell.
Generell, aber in dem Film nicht tatsächlich.
Im Film ging's, ne?
Ja, war ich auch verwundert.
Ja, auf jeden Fall nehmen sie dann eine mindestens mit von den Spinnen. Ein anderer Typ wird angefallen davon, ja, und ja, wird gebissen. Und das ist natürlich Grund genug für den anderen mit der Machete zuzuhauen. Mir hat nur noch gefehlt, dass er sagt, Singaya!
Ja.
Aber das hat man sich dann verkniffen. Schnitt, wir sind im Ghetto in Paris und da gibt es unseren Protagonisten, der exotische Tiere sammelt und bei dem Händler seines Vertrauens, sag ich mal, eine Spinne kauft. Das ist natürlich genau diese Spinne. Und wie auch immer bricht die dann aus in diesem Plattenbau sozusagen und vermehrt sich alleine, was sie anscheinend kann. Keine Ahnung.
Und vor allem ultra schnell.
So schnell, wie sie rumlaufen, die Spinnen, so schnell vermehren sie sich auch und so schnell spinnen sie ihre Netze. Und dann geht der Spinnenhorror los, von dem uns gesagt wurde, dass der Film noch nicht fertig sei, da, weil noch nicht alle Effekte fertig wären. Also Post-Production läuft wohl noch.
Das ist gelogen.
Das hat mich sehr gewundert, weil ich habe da ehrlich gesagt nichts gesehen, was jetzt auffällig wäre.
Ich gar nichts.
Ja, also zum Beispiel bei High Alarm auf Mallorca, da gibt es ja wirklich einen unfertigen Hai, also gibt es so eine Sequenz da, ja, sieht man so die Polygone und so ein paar Pixel, da ist der Hai noch nicht fertig gemacht.
Nee.
Hier ist mir das überhaupt nicht aufgefallen.
0,0 und das finde ich erstaunlich. Bin mal gespannt, was uns dann der fertige Film noch mehr liefern soll. Ja, aber wir verfolgen hier, du hast noch nichts zur Geschichte gesagt, ne?
Doch, ich habe genau gesagt. Dann sind die Spinnen los und dann hier ist unser Protagonist und die ganzen Nachbarn dazu angehalten, sich gegen die Spinnen zur Wehr zu setzen, zu überleben, denn sie werden da ja eingeschlossen. So ein bisschen so ein Kammerspiel. Erinnert so ein bisschen hier dieses Jahr bei den White Knights gab es den Film
Lockdown Tower.
The Tour, genau, ja.
Ja, ich finde aber eher Attack the Block. Nur, dass es hier halt Spinnen statt irgendwelche außerirdischen Wesen sind, weil da hat man sich ja dann auch von Zimmer zu Zimmer mit Waffen, sag ich mal, geprügelt. Finde ich aber tatsächlich beiden deutlich überlegen, also im Lockdown Tower auf jeden Fall.
Ja, da ging es um was ganz anderes.
Ja, ja, aber auch Attack the Block, weil dieser Film hier, der hat mir echt großen Spaß gemacht, weil das auch wieder so ein Beispiel dafür ist, wie man so einen, ja, Genrefilm, in dem Fall dann halt so Creature-Feature-Horror, halt auch schön mit, also wobei, gut, es hat eine sozialkritische Komponente-Ebene, die ist jetzt nicht so wichtig für das ganze Konstrukt. Am Schluss dann leider irgendwie für mich auch ein bisschen komisch ausformuliert, beziehungsweise irgendwie kontraproduktiv dann auch irgendwie dargestellt, weil unsere Jugendlichen hier eine ganz komische Entscheidung fällen, die sie halt in ein eher schlechtes Licht halt rückt, was ich irgendwie nicht dienlich finde, weil letztlich sind das ja Figuren, die uns hier interessieren, beziehungsweise mit denen wir mitfiebern sollen. Und wenn die halt so eine dumme Entscheidung begehen, oder es war letztlich einer bei unserer Hauptfigur, dann ist das irgendwie für die Figur nicht wirklich dienlich, auch wenn ich verstehe, was damit eventuell gesagt wird oder was damit eventuell aufgezeigt werden möchte, hätte ich das eigentlich gern anders gelöst gesehen und vor allem bringt das dann vielleicht auch so das eine oder andere logische Problem hier mit, wenn es um die Verbreitung der Spinnen geht. Aber das mal beiseite, ist der Film sehr unterhaltsam. Ich finde, der hat eine sehr coole Genese auch dieser Spinnen, weil, wenn man jetzt mal beiseite lässt, dass sie einfach viel zu schnell wachsen und viel zu groß werden, ist es halt schön, wie wir hier so verschiedene Stadien halt sehen.
Ja, aber immerhin wachsen sie halt, ne?
Genau. Aber das halt auch bis zu einem Ausmaß, das ich cool finde. Ich hätte es noch einen Ticken weiter, hätte ich es noch geiler gefunden. Da hatte eine Szene mit einer Tür auch selbiges irgendwie erwarten lassen. Da wurde ich dann einmal kurz tatsächlich enttäuscht. Aber wenn ich da hier diese Hunderte oder Tausenden Spinnen, vor allem in diesem Gang, wo die Kamera sich dann da drin dreht, in diesen Spinnennetzen sieht, das sieht schon geil aus. Und da muss ich sagen, da hat man schon, da habe ich auch, der hier dann im Haushalt natürlich immer die Spinnen fangen und entsorgen darf, ohne sie zu töten. schon so meine Momente, wo ich denke, oh, ja, die Spinne würde ich jetzt ungern hier entsorgen.
Ja, sind schon einige da, ne? Sind schon vielleicht ein paar zu viele.
Auf jeden Fall.
Jetzt vergleich den mal mit Slaughterhouse. Ne?
So viel besser.
Ich meine, klar, Slaughterhouse lehnt sich da eher an Chucky an, was nicht nur der Regisseur ausformuliert hat, sondern der Film sogar. Aber der Spinnenfilm hier, Vermin, der macht das, was er soll, unterhält halt, ne? Über die nicht zu lange Spielzeit und hat, das finde ich halt, den Bonus noch daran, halt noch eine zusätzliche Ebene, die ich jetzt schon bei ein paar anderen Filmen auch schon hervorgehoben habe. So ist es aber hier auch, ne? Also Vermin oder Vermin werden ja halt auch dann die Ghetto-Leute, ne? Die Ghetto-Kids bezeichnet und hier passiert ja auch was mit denen. Also hier werden ja auch politische Entscheidungen getroffen oder beziehungsweise von der ausführenden Kraft der Regierung Entscheidungen getroffen, die sehr unmenschlich sind.
Aber die auch ein bisschen nachvollziehbar sind, ne?
Ja, ja, klar.
Und die sind nicht politisch motiviert, aber sie sollen natürlich zeigen, dass es solche ähnlich politisch motivierten Aktionen gibt.
Nee, in dem Moment, also die ausführende Kraft darf ja gar nicht, die entscheidet ja nicht selbst politisch. Das geht so ja nicht.
Die Handlung von denen kann ja politisch sein. Nur weil sie es nicht darf, heißt das ja nicht, dass sie es nicht tut.
Es steckt eine Kritik dahinter. So,
genau.
Das ist einfach meine Aussage, dass da eine ganz explizite Kritik dahinter steht. Die fügt sich gut ein in den Film. Wie gesagt, der ist flott. Mir sind die Spinnen vielleicht ein bisschen zu schnell. Also das geht dann auch ein bisschen zu schnell vorbei manchmal. Da geht es aber wirklich um Nuancen. Also wenn das ein bisschen langsamer wären, dann hätte man auch ein bisschen mehr was von denen. Könnte man die mehr sehen, so ein bisschen mehr Leinwandpräsenz, täte denen dann aus meiner Sicht gut. Aber insgesamt war ich da zufrieden. Das war auch dann wieder so ein Crowdpleaser und gerade als Abschlussfilm des Festivals passt der wunderbar und hat mich da insgesamt nicht enttäuscht.
Der hat mir insgesamt sehr viel Spaß gemacht, weil er eine gute Pace hatte, weil er spannend bis zum Ende war, weil er halt diese, wie wir auch schon mehrfach gesagt haben, diese politische Gesellschaftsebene noch irgendwo drin hat. Von daher ein Creature-Feature mit Mehrwert und ein cooler Abschluss eines Programms mit einem eher positiven Beigeschmack, was jetzt die Dichte an doch vernünftigen bis coolen Beiträgen um Fantasy Filmfest angeht.
Auf jeden Fall. Ich sehe das auch. Also ich bin ziemlich zufrieden und sehr positiv überrascht. Also wir haben ja wirklich die meisten Filme gesehen oder eine Großzahl der Filme. Und das war die vergangenen Jahre, fiel das Urteil ja schon immer so aus, viel so Mittelmäßiges und vielleicht mal einen Ausreißer nach oben, ein paar nach unten. Das war diesmal nicht so. Also da waren schon ein paar richtig, richtig coole Filme dabei und der Rest war selten wirklich schlecht. Ja. Also Slaughterhouse ist wirklich, wirklich mies, weil er nicht mal Spaß macht. Nee, er macht einfach nicht mal Spaß.
Ja, der hatte schon ein paar spaßige Momente, so ist es nicht.
Ja, aber 2, 3 und für 2 Sekunden und da 90 Minuten sich durch die Scheiße da zu quälen, finde ich jetzt auch nicht geil.
Okay, ich habe ihn nicht ganz so ernst und nicht ganz so übel genommen, was da alles falsch gelaufen ist. Was nicht heißt, dass er cool ist, ne? Aber
nein, ernst nehme ich ja nicht, aber er hat mir keine Freude bereitet. Und das ist ja eigentlich das, was er sein soll. Es ist ja halt hier Horror, Komödie, Fun-Splatter und ne, weder Spaß noch Splatter.
Ja, das ist er ja nicht.
Ja, will er ja. Will er aber sein. So wird er verkauft. Naja, also Dogman hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
We Are Zombies war wie zu erwarten und auch mit 80 Minuten knackig. Ein anderes Highlight war Robot Dreams auf jeden Fall und natürlich The Animal Kingdom.
Ja.
Der Conan, gut, hat mir besser gefallen als vielen, aber ist jetzt auch kein absolutes Highlight. Ansonsten ist es, glaube ich, dann Birth Rebirth von wirklich absoluten Highlights. Ne?
Ja.
Ja, und Vermin funktioniert zumindest dann mit dem entsprechenden Publikum. Ja. Alle anderen waren okay oder nicht ganz okay.
Ja, genau. Es waren wenige wirkliche Ausbrüche in den Keller. Bei mir waren es ja leider dann 3 Perpetrator, Mad Cats, dann kommt schon der Slaughterhouse und dann ist irgendwie alles so okay bis gut. Und ich würde sagen, also meine Top 3 sind auf jeden Fall in der Reihenfolge auch, also absteigender Reihenfolge, Animal Kingdom, Dogman, den man ja auf jeden Fall im Kino sehen wird können. Der hat ja einen ganz regulären Kinostart und der Vermin tatsächlich.
Aha. Sowas wie Pandemonium ist dann halt, ist schon eine Enttäuschung, ne? Aber hat zumindest halt einen coolen Anfang. Also er nimmt dann nur eine blöde Abzweigung. Und Vincent Mastai, muss ich sagen, der ist auch cool, den möchte ich jetzt nicht unerwähnt lassen, aber flacht gegen Ende halt so ein bisschen ab, um jetzt wirklich ein absolutes Highlight zu sein.
Ja.
Deswegen ist das halt vollkommen in Ordnung, so wie es ist. Ich hätte gerne noch The Survival of Kindness gesehen, da konnte ich aber nicht. Und Roundup 3 auch, weil ich mag halt Don Lee als koreanischen Bud Spencer einfach unfassbar gerne. Und fand auch die Roundup-Filme bisher einfach gute Unterhaltung. Mars Express wurde uns ans Herz gelegt von Alper und Co. Kam ich aber auch nicht zu. was soll ich sagen?
Was du möchtest.
Ja, eine Sache sage ich noch vom Festival. Generell war ich auch sehr angetan. Also es waren diesmal wirklich auch, also Sascha war wieder am Start und so, eine Sabine war da. Schade, dass der Thomas Brody nicht konnte. Ich vergesse bestimmt wieder ein paar Leute, aber die Cinema Strikes Back Crew war auch wirklich präsenter denn je, sag ich mal. Mhm. Und das war auch sehr spaßig. Laura natürlich auch am Start, Bagi und so weiter. Also ihr wisst alle, wer ihr seid. Aber der Matthias, der ja immer durch die Abende führt. Die letzten paar Jahre, möchte ich mal attestieren, hat man schon so nach ein, zwei, spätestens drei Tagen gemerkt, dass da nicht mehr so der Enthusiasmus vorhanden war bei ihm. Und er hat wirklich dieses Mal die komplette Woche, vom ersten bis zum letzten Tag, hat er Gas gegeben, er war sehr präsent und hat wirklich coole Sachen gesagt auf der Bühne. Das macht er immer, ne? Auch so ein paar politische Botschaften, gute Botschaften rübergebracht, aber hat auch wirklich zu den Filmen gute Einschätzungen gebracht. Und man hat halt gemerkt, er hat wieder richtig Bock. Und das möchte ich auch nochmal loben. Das fand ich sehr cool. Technisch vom Kino ist, glaube ich, nichts schiefgegangen. Ich habe nichts mitbekommen. Projektion lief super, Einlass und so weiter. Also man hat nichts verpasst. Das Personal wie immer super freundlich im Residenz zu Kölle. Muss ich sagen, das war eine Woche lang Film-Gaudi.
Was soll ich dem hinzufügen? Positives nichts. Ich habe noch was Negatives. Die Sitze sind leider so bequem, dass ich häufig Schwierigkeiten hatte, wach zu bleiben. Lag nicht am Programm. Es lag aber auch nicht nur an den Sitzen. Lag natürlich auch daran, dass ich irgendwie aktuell oder auch schon länger in bequemen Situationen irgendwie immer dazu neige, schnell wegzupennen, egal wie spannend der Film ist. Wobei es manchmal auch wirklich so ist, dass ein Scheißfilm mich echt nicht dazu bringt, einzupennen. Es ist meistens sogar ein umgekehrtes Qualitätsmerkmal, wenn ich bei einem Film einpenne. Aber ja, insgesamt natürlich wieder ein sehr gelungenes Festival. Es hat mich sehr gefreut, ein paar coole Filme mitzunehmen, die dann auch letztlich wahrscheinlich in der Sammlung landen werden. Ist ja dann auf jeden Fall auch teilweise Aufgabe, dann noch so das, was lief, was man nicht gucken konnte oder was man einfach nicht geguckt hat, vielleicht auch noch irgendwie nachzuholen. Wird es ja vielleicht auf irgendwelchen Streaming-Diensten landen oder so. Ja, da habe ich auf jeden Fall auch noch ein, zwei Titel, die ich nachholen möchte. Natürlich vor allem die, die du gelobt hast. Aber ansonsten freuen wir uns natürlich auch schon auf die Fantasy Filmfest White Nights. Die werden im Januar, glaube ich, hat er gesagt, sein.
Ja, ja, im Januar.
Das werden ja dann wieder zwei Tage sein. Und dann die Fantasy Filmfest Nights im März oder Mai.
Wir werden da sein, wahrscheinlich. Also ich will jetzt nicht zu viel versprechen.
Ja, genau. Ja, aber wir versuchen es ja immer, wenn wir da nicht irgendwie anderweitig involviert sind, dann werden wir wahrscheinlich auch wieder die White Nights komplett mitnehmen und einen Großteil von dem Fantasy Filmfest Nights. Und ja, ich glaube, das Festival hat wieder großen Vorgeschmack darauf gegeben, was uns da erwarten dürfte.
Ja, und vielen Dank auch natürlich an die Filmfressen-Familie, die uns immer unterstützt und sich das hier anhört und auch vielleicht mal den einen oder anderen Tipp mitnimmt oder dem nachgeht. Viel Spaß mit unseren Halloween-Specials, die ja schon mittendrin sind. Am Sonntag, da folgt was ganz Besonderes, besprechen wir einen großen Klassiker von William Friedkin, Rest in Peace, und zwar Der Exorzist, und als besonderer Gast ist der Alper von Cinema Strikes Back dabei.
Schön.
Eine sehr schöne Unterhaltung ist das geworden, eine sehr schöne Besprechung, und für eine sehr schöne Unterhaltung bedanke ich mich auch bei dir, lieber Peter, wie immer wunderbar, mit dir nicht nur die Filme im Kino zu gucken, dich teilweise wach zu halten, sondern auch im Nachhinein mit dir darüber zu sprechen. Ich bedanke mich und sage einfach bis zum nächsten.
Es war uns ein inneres Blumenausreißen. Irgendwie so war das, ne?
Genau.
Nee, auch danke in deine Richtung, dass du mich an der einen oder anderen Stelle hast wach halten können, dass du auch das unbequeme Sitzen beim letzten Film quasi dann in den letzten 20 Minuten geteilt hast.
Ach ja, stimmt. Ja, ja. Ich erinnere mich.
Ja, den wollte ich ja auf jeden Fall dann auch komplett zu 100% sehen und habe mich dann entschlossen, mich so unbequem wie möglich zu setzen, und es hat funktioniert. Aber ja, es hat natürlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das konnte ein bisschen transportiert werden, und ihr habt auf jeden Fall jetzt eine Vorauswahl von uns, sage ich mal, erhalten, von den Filmen, die ihr euch auf jeden Fall angucken solltet und von Filmen, die ihr dann vielleicht sogar eher meiden solltet. Ist natürlich letztlich immer eure Entscheidung, aber ich glaube, wir haben euch da einen kleinen Kompass geben können und hoffe auf jeden Fall auch einen schönen zweiten Teil des Fantasy Filmfest Podcasts von der Berichterstattung gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche, die auch ganz spannend wird.